Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Gast in Leute ist der Bestsellerautor Marc Elsberg. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sie kommen aus Österreich und spätestens, wenn ich sage Blackout, dann wissen auch alle, wovon die Rede ist. Damit sind Sie im Grunde genommen berühmt geworden, kann man sagen, mit diesem Roman, der den großflächigen Stromausfall zum Thema hatte. Jetzt ist vor kurzem ein neues Buch rausgekommen namens Gier. Fertig, Gier, vier Buchstaben, Gier, gierig, wie gierig. Das ist ja zutiefst ein menschliches, wie soll man sagen, Bestreben, gierig zu sein. Und gleichzeitig hat es einen unglaublich schlechten Ruf. Wie bringen Sie das persönlich zusammen?
Die Gier kommt darauf an, welche Gier wir meinen. Wir denken immer ursprünglich sofort an Habgier oder Machtgier. Ich denke aber zum Beispiel auch an Neugier oder Wissbegier. Da ist sie dann plötzlich gar nicht mehr so negativ belegt, unbedingt die Gier. Die ist ein großer Antrieb einfach, ein großes Gefühl und das kann in die eine oder in die andere Richtung treiben.
In Ihrem Buch geht es in die andere Richtung, also eher in die negative Richtung und in Folgen daraus, die letztendlich in einem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems irgendwie münden. Oder habe ich es falsch verstanden?
Nun, in der einen Richtung ist es tatsächlich die Habgier und die Machtgier-Geschichte. In der anderen Richtung haben wir hier ein paar Figuren, die Hauptfiguren und Helden und Heldinnen der Geschichte, die auch wiederum die andere Richtung einschlagen, die Neugier, weil die wollen herausfinden, warum hier ein Nobelpreisträger und ein Mitarbeiter von ihm umgebracht wurden und finden dann auch was sehr Spannendes heraus. Da ist die Neugier dahinter.
Sie haben Bücher geschrieben, ich habe schon angedeutet, über Blackout, den großformatigen Stromausfall, über Datenmissbrauch, über künstliche Intelligenz bzw. Genmanipulation, die uns irgendwie alle zum Nachteil letztendlich reicht. Kann man sagen, Sie werden in der Öffentlichkeit fast eher als Sachbuchautor wahrgenommen als als Romanautor?
Es ist eine Mischung. Ich mache etwas, was in Deutschland ja relativ wenige Autoren und Autorinnen machen. Andreas Eschbach, Frank Schätzing noch, ein paar andere weniger erfolgreich halt. Aber es sind schon Thriller letztendlich. Nur wenn man meine Thriller zugeschlagen hat, dann hat man halt auch ein bisschen was gelernt über den Zustand der Welt, vielleicht neue Dinge richtig. Und im besten Fall macht man sich nachher auch ein bisschen weiter noch Gedanken über das, was man da gelesen hat. Also bei Blackout weiß ich definitiv, dass das für Leute sehr, sehr diskussionsanregend war. Auch bei Zero weiß ich, das wird zum Beispiel sehr, sehr gern von Lehrern in der Schule verwendet, um mit den Schülern über die Thematik.
Das ist das Datenmissbrauchsbuch.
Darüber zu sprechen, genau. Da geht es darum, um Daten sammeln, wie man mit Daten analysieren kann. Das ist 2014 erschienen und ich beschreibe darin schon beispielsweise, wie man über soziale Medien Wahlkämpfe beeinflussen kann, was wir ja dann 2-3 Jahre später mit der Cambridge Analytica-Diskussion hatten. Wobei meiner Ansicht nach die Bücher ja nicht ganz so dystopisch sind, wie gern gesagt wird, oder wie viele sie sehen. Ich finde, dass ich ja im Allgemeinen schon versuche, so verschiedene Perspektiven auf die Themen zu werfen. Also im Blackout beispielsweise erzähle ich natürlich die Geschichte eines Desasters, wenn in Europa 2 Wochen lang der Strom weg ist. Einerseits. Andererseits, die Urgeschichte vom Blackout ist eigentlich, dass die Überlegung war, wie erzählst du den Umstand, dass wir in den letzten 30 Jahren die Organisation unserer westlichen Welt komplett umgebaut haben. Sehr vernetzte Beziehungen, gegenseitige Abhängigkeiten. Und das erzähle ich eben darüber, dass ich sage, okay, das macht man bewusst, indem man diese ganzen Systeme und Beziehungen wieder weglässt. Zum Beispiel durch einen Stromausfall.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das neue Buch Gier dreht sich um wirtschaftlichen Zusammenbruch, eine Thriller-Geschichte gepaart mit Mord an einem fiktiven Wirtschaftsnobelpreisträger. Spielt in Berlin. Sie sind Österreicher, warum nicht in Wien?
Berlin ist eine Weltstadt, in der Weltpolitik gemacht wird und außerdem wollte ich ein paar hunderttausend Demonstranten auf der Straße und die kriege ich in Wien nicht hin, in Berlin schon eher. Ich hatte natürlich auch Bilder im Kopf wie Hamburg 2017 oder seinerzeit Seattle oder Genua. Ja, und wie gesagt, dafür ist Wien fast ein bisschen zu klein, auch wenn wir 2 Millionen Einwohner haben. In Berlin geht das besser.
Mit Hamburg 2017 meinen Sie die Ausschreitung am Rande des G20-Gipfels? Ja. Was war denn zuerst da, die Ereignisse von Hamburg oder in Ihrem Kopf die Handlung des Buchs Gier?
Das lief so ein bisschen parallel. Das ist mir ja schon öfters passiert, dass wenn ich an einer Geschichte gearbeitet habe, dass dann so die Realität hereinschwappt. Mhm. Ob das bei Blackout war, während ich fast fertig war, dass Fukushima explodiert ist, dass bei Zero, während ich daran geschrieben habe, die Edward Snowden-Geschichte aufgepoppt ist, oder als ich bei Helix gerade begonnen hatte zu schreiben, die ersten Meldungen aus China kamen, dass man mit befruchteten Eizellen versucht hat, genetische Veränderungen durchzuführen bei menschlichen befruchteten Eizellen. Und so war es jetzt auch bei Gier wieder, dass halt aktuelle Ereignisse so ein bisschen vorwegnehmen, was ich da aufgeschrieben habe. Weil in Wahrheit schreibe ich ja nur ein bisschen fort, was wir da draußen momentan sowieso erleben. Weil ich muss ja gar nicht groß übertreiben, um abzubilden, was da draußen los ist.
Ja, zu den aktuellen Entwicklungen gehört, dass mehr und mehr beispielsweise durch Gelbwesten-Demonstrationen die Annahme in Frage gestellt wird, dass der Markt alles richtet. Und jetzt liest sich Ihr Buch auch wie eine volkswirtschaftliche Vorlesung.
Zumindest, na, ich hoffe nicht.
Zumindest erklären Sie also in großen, ja, auch in theoretischen Teilen, erklären Sie das Teilen von Gütern letztendlich besseren Wohlstand erzielen lässt, als es bisher der Fall ist, mit der Annahme, dass jeder an sich selbst denkt.
Naja, was ich tue, ist, ich arbeite in dem Buch auf Basis von Erkenntnissen Londoner Wissenschaftler, die einfach hier relativ bahnbrechende Erkenntnisse abgeliefert haben in den letzten Jahren, die quasi die mathematischen Grundlagen dafür legen, für etwas, was wir intuitiv ohnehin wissen und auch empirisch wissen, dass Kooperation im Allgemeinen dem allgemeinen Wohlstand und dem Wachstum wesentlich dienlicher sind als das, was wir in den letzten Jahrzehnten immer gehört haben, möglichst unbeschränkter Wettbewerb.
Davon würden wir ja alle profitieren, weltweit, die Gesellschaft. Kennen Sie eine Gesellschaft, die das aus Ihrer Sicht am besten umsetzt, diese Erkenntnisse?
Am besten wahrscheinlich die westlichen Sozialstaaten der 50er bis 70er Jahre, ja. Also da gab es zum Teil relativ hohe Steuersätze, vor allem für sehr, sehr Reiche. Man denke an Schweden, die bis zu 100% erhoben haben. Was gern vergessen wird, ist, dass beispielsweise auch in den USA bis in die frühen 60er Jahre ein Spitzensteuersatz von über 90% herrschte und selbst bis Ende der 60er, Anfang der 70er immer noch so um die 60% Spitzensteuersätze, also deutlich höher als selbst bei uns heutzutage. Und dass erst dann im Zuge der Anführungszeichen Neoliberalisierung, Anführungszeichen geschlossen, dass dann begonnen wurde, das zu ändern, was zumindest korreliert mit zunehmend schrumpfendem Wachstum in den modernen Volkswirtschaften. Was zumindest ein Hinweis darauf wäre, dass diese anderen Systeme sinnvoller und besser fürs Gesamtsystem waren.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wann kommt es tatsächlich in der Realität an, dass genmanipulierte Menschen da sind und uns ersetzen, wie Sie das im Untertitel des Buches beschreiben?
Na gut, wenn wir den Meldungen aus China glauben dürfen, sind die ersten ja geboren worden Ende letzten Jahres. Das war jene Experimente, von denen ich vorher schon gesprochen habe, die eingesetzt haben, als ich begonnen habe, an Helix zu schreiben. Und damals war bei den Experimenten eigentlich vor 2-3 Jahren es so, dass man diese Eizellen nach 2 Wochen auch vernichtet hat. Und wie sich eben Dezember letzten Jahres herausgestellt hat, hat man scheinbar nicht alle vernichtet, sondern die eine oder andere eingesetzt. Und angeblich seien ein paar derartige Kinder inzwischen ausgetragen. Also wir sind bereits soweit.
Ich höre also raus, Optimismus, dass das langfristig zu verhindern ist, haben Sie keinen?
Momentan nicht. Ich bin auch gar nicht ganz sicher, ob wir das unbedingt verhindern müssen. Das Problem bei diesen Technologien ist ja eher, dass wir zur Zeit und auch auf absehbare Zeit einfach viel zu wenig wissen, wie diese hochkomplexen Systeme funktionieren, unser Genom. Also das ist ein weites Feld, das es erstmal zu erforschen gilt. Mhm. Und dann sollte man vielleicht warten, daran herumzubasteln, bevor man weiß, woran man hier eigentlich schraubt.
Leuchtet ein, aber Sie halten es für möglich, dass es vielleicht sogar sinnvoll ist, beispielsweise Menschen zu klonen oder am Erbgut von Menschen zu manipulieren?
Klonen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Bei der Manipulation, wie gesagt, das möchte ich nicht ganz ausschließen. Zumindest zum Beispiel diesen Schritt, schwere Erbkrankheiten auszuschalten. Da fände ich jetzt persönlich nicht wirklich was Verwerfliches dran, jemanden irgendwie eine schwere Bluterkrankheit zum Beispiel auszuschalten.
Aber der Untertitel des Buchs Helix, Sie werden uns ersetzen, klingt dann deutlich verwerflicher. Wagen Sie mal eine Prognose. Wann ist das Realität? In 10 Jahren? In 50? In 150?
Das, was ich im Buch beschreibe, das Designer-Baby, wo ich sozusagen nach Katalog dies und jenes bestellen kann, bleibt abzuwarten, ob wir das überhaupt jemals hinkriegen. Die größere Gefahr, die ich sehe, und das wird in absehbarer Zeit zumindest möglich sein, die Frage ist, wie weit man es dann machen wird, ist eher so eine graduelle Aussortierung. Also für mich ist immer so ein Beispiel, man weiß etwa, dass etwas wie Lese- und Schreibschwäche ist bis zu einem gewissen Grad genetisch bedingt, nicht zu einem hohen Prozentsatz, aber so ein bisschen. Wenn man Lese- und Schreibschwäche rechtzeitig behandelt und erkennt bei einem Kind, dann ist das mit entsprechender Frühförderung weitestgehend bewältigbar. Wenn ich aber jetzt überlege, so Eltern, die man ja auch immer wieder hat in gewissen Milieus, die ihr Kind sehr früh, sehr stark vorbereiten auf diesen Wettkampf, auf den zukünftigen, den das Leben für sie bereithält und die schon mit 3 Jahren in den Chinesischunterricht und in den Geigenstunden und so weiter und so fort müssen, dann ist natürlich die Frage, was machen solche Eltern, wenn sie die Wahl haben zwischen einem Kind, dem sie 4 Stunden pro Woche Nachhilfe oder Frühförderung für Rechtschreib- und Leseschwäche geben müssen oder stattdessen in diesen 4 Stunden noch eine dritte Fremdsprache beibringen könnten. Das wäre so ein Ding, wo man graduell vielleicht irgendwann anfangen könnte auszusortieren und damit sukzessive gewisse Normen in unserer Gesellschaft verschiebt. Das erwarte ich als ersten Schritt und das werden wir wahrscheinlich in den kommenden 1-2 Jahrzehnten erleben, falls man nicht sagt, okay, das ist nicht erlaubt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bestsellerautor Marc Elsberg, der eigentlich Markus Raffelsberger heißt. Also da steckt ja sozusagen in Markus steckt Marc drin und in Raffelsberger Elsberg. Warum?
Das war der Verlags- und der Genrewechsel. Ich hatte ja davor schon ein paar Krimis geschrieben und dann habe ich Blackout geschrieben, also diese Science-Thriller und das habe ich dann unter einem anderen Namen gemacht, weil das ist wohl auch ein bisschen meine Vergangenheit als Werber, die da eine Rolle spielt, wo man so an Marken denkt. Der eine Autor schreibt halt die Krimis und der andere schreibt die Science-Thriller.
Also Sie waren in der Werbebranche aktiv?
Ich habe 20 Jahre lang eigentlich als Kreativer in der Werbung gearbeitet. 8 Jahre davon in Hamburg, zum Teil dann sogar als Freier bis nach Düsseldorf, Köln oder Berlin gekommen für Wochen oder gar Monate.
Haben Sie beispielsweise für Werbekampagnen miterfunden?
Miterfunden. Das ist ziemlich lange her, deswegen kann man sich da nicht mehr erinnern. Das ist eines der bekanntesten vielleicht, wo man sich entfernt noch daran erinnert, wobei ich sie nicht erfunden habe. Ich habe zum Beispiel daran mitgearbeitet, war die AOL-Kampagne mit Boris Becker. Ich bin drin.
Ich bin drin, na klar.
Ja, klar.
Abends im Schlafzimmer.
Also
ne?
wie gesagt, das, ich habe daran mitgearbeitet, an Folgespots beispielsweise. Die waren zum Teil von mir. Und sonst größere und kleinere Marken, die man wohl kennt, ob das dann irgendwie von amerikanischen Foodmarken oder sonst was ist. Aber ich glaube, es gibt nichts, zumindest in Deutschland, wo man heute noch sagen würde, das ist so ein Klassiker geworden.
Doch, Boris Becker, das hat, glaube ich, Klassikerstatus mit dieser AOL-Kampagne.
Lege ich ja, einfach mal aber, so aber fest. Der ganz originale Ich bin drin, der ist nicht von mir. Der okay. war noch von dem anderen.
Sind diese 20 Jahre Werbekreativität eine hinreichende oder notwendige Bedingung dafür, sich diese ganzen apokalyptischen Szenarien auszudenken und sie in Romanform zu gießen, wie beispielsweise der große flächige Stromausfall bei Blackout oder jetzt diese ganzen wirtschaftlichen Zusammenbruchsthematiken im aktuellen Buch?
Ja, wobei ja im aktuellen Buch, ich finde ja, also natürlich beschreibe ich ein dramatisches Szenario, aber meiner Ansicht nach ist das aktuelle Buch ja eigentlich eine Utopie, weil ich ein ausgesprochen konstruktives, positives Modell anbiete, mit dem man eine ganze Menge lösen könnte. und nicht nur irgendeine Spinnerei. Wie gesagt, das kann jeder verstehen, der eins und eins zusammenzählen kann. Die Werbung würde ich nicht zwingend als Notwendigkeit für Desaster-Szenarien sehen, aber fürs Schreiben war es sicher eine gute Schule. Ich bin auch durch die Werbung erst zum Schreiben gekommen. Ich habe ja ursprünglich nach dem Abi gedacht, ich werde Künstler, Maler oder vielleicht profaner Comiczeichner, Cartoonist, etwas in die Richtung. Ich habe dann auch in Wien an der Kunstakademie erstmal zu studieren begonnen und bald dann auch nebenbei in einer Werbeagentur zu arbeiten. Und dort bin ich dann eigentlich erst zum Schreiben gekommen, weil eine gute Werbeidee beides braucht, Bild und Text. Und fast die Texter bei uns die besseren Ideen haben durften und die Grafiker haben nur schön machen dürfen. Und das war mir eigentlich zu blöd, beziehungsweise das Spannende an der Werbung fand ich eben, die Ideen zu haben. Also musste ich zu schreiben beginnen, zwangsläufig, und über die Jahre, Jahrzehnte hinweg lernt man dann zumindest das Handwerk, weil natürlich mehr dazu gehört, als nur Buchstaben ineinander zu reihen. Es geht um Spannungsbögen, um Dramaturgie, um Figuren, um darum, wie man Leute berührt, quasi abholt in ihrem Leben, in ihren Gefühlen. Da ist die Werbung sicher eine gute Schule dafür.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wie lange spukte Gier in Ihrem Kopf, bis es dann in Buchform präsent war? Wie lange dauert die Entstehung eines solchen Werks? Sind ja knapp 450 Seiten, steckt eine Menge Handlung drin, beleuchtet aus verschiedenen Seiten. Also da ist der ermordete Nobelpreisträger fiktiver Art, da sind zwei Polizisten, die ermitteln, da ist ein Zufallszeuge, der sozusagen in diesen Fall reingespült wird, der wiederum mit einem anderen Menschen zusammen, sehr kompliziert zu erzählen jetzt in Kürze. Also wie lange entsteht sowas bei Ihnen im Kopf?
Die Handlung selber entsteht dann relativ schnell. Die große Herausforderung bei meinen Büchern ist immer die Recherche, wobei ich grundsätzlich ein breit neugieriger Mensch bin, also sehr viele Themen sowieso permanent verfolge. Ich war beispielsweise so, dass ich, als ich Helix begonnen habe zu schreiben, so nachdem Zero erschienen war, um 2014 herum, ich auf Dokumente gestoßen bin aus dem Jahr 2007, als ich nämlich begonnen habe, Blackout zu schreiben, habe ich auch begonnen, eine Geschichte über Genetik, Wunschkinder, Manipulierte und so zu schreiben. Und damals war mir das noch zu Science Fiction, aber es zeigt, dass ich damals mich schon wahnsinnig mit dem Thema beschäftigt hatte und es auch dann immer weiter verfolgt hat. Das heißt, mein Grundwissen in diesen Themen ist meistens schon relativ breit und zum Teil auch tief. Und ich vertiefe es dann sukzessive, und vor allem, wenn ich mich dann entscheide, ein Buch daraus zu machen, dann wird das halt nochmal enorm verstärkt, diese Recherche.
Wobei man ja das Wissen sich aneignen kann, gerade zu einem Buch, das jetzt so volkswirtschaftliche Grundsätze zum Thema hat. Also das Wissen kann man sich ja dort und hier und da aneignen in verschiedensten Quellen. Und das geht natürlich in 180 Grad weiter auseinander. Bedienen Sie sich?
Ich muss mich dann natürlich auch irgendwann auf irgendwelche Dinge fokussieren. Heute findet man so gut wie alles im Internet. Was ich aber auch immer mache, ist letztendlich mit Experten sprechen. Das war schon bei Blackout so und auch bei den späteren Büchern, was insofern auch gut und hilfreich ist, dass ich da immer Leute dabei habe, die die Projekte so spannend finden, dass sie sie von vorn bis hinten begleiten und am Ende das Manuskript sogar auf fachliche Richtigkeit zuerst mal lesen. Da hat mir bei Gier natürlich auch sehr geholfen, dass einer dieser Londoner Wissenschaftler eigentlich kein Brite ist, sondern, wie sich dann irgendwann herausstellte, ein Deutscher, nämlich bei Hamburg geboren. Und erst nach dem Abi hinüber nach England und in die Vereinigten Staaten gegangen ist, um wissenschaftlich zu arbeiten. Der konnte das also auch hier wieder Kontroll lesen. Und das dauert dann circa, wenn ich mich mal entschieden habe, ein Buch draus zu machen. Wie gesagt, das Thema, das ich in Gier behandle, also wie geht man um in einer Gesellschaft mit Wohlstand, wie könnte man die Probleme lösen dieser zunehmenden Polarisierung, die wir in allen Feldern betrachten, ob das jetzt politisch links, rechts ist oder Stadt, Land, alt, jung, Klimaschützer gegen Autofahrer und so weiter und so fort. Das spukte schon lang herum. Und als dann ich über diese Papiere der Londoner stolperte, wusste ich, okay, und sie dann irgendwann verstanden habe, da kann ich ein Buch draus machen. Und dann dauert das circa noch ein Jahr zu schreiben, inklusive der Überarbeitungsphasen mit dem Lektorat.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Als es dann vor, ich weiß nicht, wie lange ist es her, ein paar Monate ist es passiert, dass, glaube ich, in Berlin war so ein paar Stunden.
Vor ein paar Wochen war das. Ich war zufällig sogar dort.
Okay. Hat sie das mit irgendwelchen Gefühlen angereichert in Bezug auf das von Ihnen selbst geschriebene Buch?
Naja, es gibt ja immer wieder Stromausfälle. In dem Fall war es wirklich kurios. Ich weiß es genau, weil das war in der Woche vor Erscheinen von Gier und ich war zu ersten Medienterminen in Berlin.
Ach, dann war es Ende Februar erst,
ja,
so gar nicht
genau.
So lange her.
Mhm. Und eigentlich sollte ich Medientermine für Gier machen, dann hatte ich, glaube ich, mehr Medientermine zu Blackout, weil alle gehört haben, der Ellsberg ist eh gerade in der Stadt, dann interviewen wir ihn gerade. Naja, natürlich macht man sich immer wieder seine Gedanken, vor allem, dass dieses Thema so relevant bleibt, dass sich überhaupt nicht ändert in seiner Brisanz, im Gegenteil, eigentlich immer brisanter wird.
Viele sagen ja, 2 Wochen Stromausfall, Gott, ja, kein Fernsehen, kein Handy, macht nichts. Warum ist so ein Stromausfall aus Ihrer Sicht so existenziell bedrohlich?
Das ist nicht nur aus meiner Sicht so, das haben ja inzwischen ausreichend Studien belegt und wir haben es ja jetzt in einigen Fällen, etwa in Venezuela, gesehen in den letzten Wochen, wie dramatisch das sein kann, schon nach wenigen Tagen. Das große Problem heute ist, dass wir eben so enge Abhängigkeiten haben, gegenseitige, nicht nur bei Lieferketten in der Industrie, sondern bis hin eben, wie die Supermärkte beliefert werden oder ob Kuh- und Schweineställe mit Strom versorgt werden, ob da etwas ab- oder antransportiert werden kann. Beispielsweise der Umstand, dass wir in einer Welt, die total abhängig davon ist, dass dauernd etwas just in time geliefert wird, plötzlich in ganz Deutschland sämtliche Tankstellen ausfallen und deswegen nichts mehr just in time kommt, nämlich gar nicht mehr kommt.
Also die Supermärkte sind dann auch leer?
Die Supermärkte sind nach ein paar Stunden nicht mehr belieferbar.
Nehmen wir mal an, ich wäre bei Ihnen in Wien zu Gast und es käme zu einem Blackout, wie Sie ihn im Buch beschrieben haben, über 2 Wochen. Wie lange gäbe es bei Ellsbergs zu Hause was zu essen für den Gast Lohmann?
Für den Gast Lohmann gäbe es circa, wenn wir dann noch einen Gast haben, 10 Tage was zu essen. Weil ich habe für circa 14 Tage, also die behördlichen Empfehlungen, und wenn man das dann durch 3 statt durch 2 teilt, dann kommen wir halt auf ein bisschen weniger. Vielleicht sparen wir auch noch ein bisschen schlanken ab dabei ein bisschen, aber also für eine Zeit lang hätten wir. Das habe ich erst bei den Recherchen zum Buch auch begriffen, weil ich war ein klassischer urbaner Einkäufer, der so für 2 Tage Zeug im Kühlschrank hatte. Das Einzige, womit ich über die 2 Wochen gekommen wäre, wären meine Weinvorräte gewesen.
Wobei im Kühlschrank dürfen Sie es auch nicht haben. Ne? Dann ist ja auch nichts mehr mit Kühlschrank. Oder haben Sie ein Notstromaggregat?
Ja, aber der Wein, solange wir nicht von Hochsommer reden und es womöglich 40 Grad kriegt, hält der zur Not auch
ohne Kühlung. Der Wein schon, aber die anderen Vorräte im Kühlschrank?
Nein, die anderen Dinge nicht. Nein, die Vorräte sind nicht gekühlt. Das sind Konserven und Ähnliches.
Was machen wir aus diesen Erkenntnissen, die Sie da auch zusammen recherchiert haben und in Romanform gegossen haben? Also ich meine, das Problem droht uns. Müssen wir einfach sagen, Pech gehabt?
Nee, wir sollten uns als Gesellschaft darauf vorbereiten. Das können die verschiedensten, wie man neudeutsch so schön sagt, Stakeholder von Behörden über Unternehmen bis zum privaten Menschen. Das heißt eben, für den Privaten ein bisschen Vorrede vorhalten. Unternehmen müssen sich gemeinsam mit anderen Unternehmen, mit Behörden, Blaulichtorganisationen und so weiter, ihre Region überlegen, was man tun kann. Und das wird ja auch zum Teil getan. So ist es nicht. Es gibt ja gewisse Pläne, wenn die auch nicht manchmal ganz überlegt sind und nicht ganz ausgereift. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man sich das nicht seit Jahren, seit Jahrzehnten immer überlegt hat.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vor kurzem, haben wir auch schon drüber geredet in der Sendung, haben Sie ein Buch geschrieben über Datenmissbrauch namens Zero. Ich habe aber festgestellt in der Recherche zur heutigen Sendung, Sie haben beispielsweise eine Facebook-Seite und füllen die auch mit Aktualitäten aus Ihrem Leben, vor allem aus Ihrem beruflichen Leben.
Termine ausschließlich.
Oder so. Ja. Das ist ja ein Thema, das mit immer größerer Wucht irgendwie gefühlt auf uns niederprasselt, der Datenmissbrauch. Und gleichzeitig merken die meisten Menschen, ich schließe mich da selber ein, eigentlich davon nichts. Also ich recherchiere im Netz bei einschlägigen Suchmaschinen, bekomme dann vielleicht mal gelegentlich was angeboten, was zur Recherche passt. Aber auch ein halbes Jahr später, wenn ich mir den recherchierten neuen Rasierapparat längst gekauft habe, bekomme ich immer noch Rasierapparatwerbung. Für wie bedrohlich halten Sie den Datenmissbrauch insgesamt so, Stand jetzt, Frühjahr 2019?
Immens bedrohlich. Das Problem ist, wie Sie richtig gesagt haben, dass wir uns der Bedrohung nicht bewusst sind. weil das alles so in diesen Hintergründen läuft, die wir nicht so richtig verstehen, wo es, finde ich, dramatischer langsam erkennbar wird, was sowas bedeuten könnte, ist am Beispiel China, wo dieses Social Scoring System langsam eingeführt wird, wo dann also manche Leute für Fehlverhalten damit bestraft werden, dass sie nicht mehr U-Bahn fahren dürfen oder keine Auslandsreisen machen dürfen etc. Und was eine Verfehlung ist, wer bestimmt das denn eigentlich? Das bestimmt halt dann irgendwo die Partei. Die Chinesen bauen sich gerade 1984. Und was ein bisschen erschütternd ist, dass wir es fast noch schlimmer machen, weil wir uns freiwillig in so einen Zustand begeben und meinen, noch großartig Wahlfreiheit zu haben. Dabei gibt es ja eine Menge inzwischen schöner Beispiele und Experimente, die ich in Zero zum Teil ja auch anführe, die zeigen, dass das alles recht schön manipulierbar ist, bis hin zum Diskurs, den wir über das Thema führen. Und das ist natürlich schon langfristig eine Bedrohung auch für eine offene Gesellschaft. Mich wundert ja ein bisschen, dass da die Wirtschaft nicht lauter aufschreit, weil kurz gesagt, eine Überwachungsgesellschaft, und wir befinden uns in einer solchen, da werden die Leute konformer und trauen sich nicht mehr anders zu denken. Und eine Wirtschaft in der westlichen Welt, deren Hauptkapital Innovation ist, also Andersdenken, Querdenken, nimmt sich so sukzessive wie ein leichtes, schleichendes Gift und deswegen merkt man es nicht so richtig. Genau diese Fähigkeit.
Ich frage mal umgekehrt, wenn Sie sagen, wir haben die Wahlfreiheit sozusagen, uns selber dem Datenmissbrauch auszuliefern und geben uns da sozusagen freiwillig auch hin oder her, haben wir denn umgekehrt die Wahlfreiheit, das zu verhindern? Kann ein einzelner kleiner Mensch, der am normalen Leben teilnimmt, das verhindern?
Er kann es verhindern, aber nur unter größtem Aufwand und mit immensem Know-how. Also ich kenne ein paar wenige Experten, die das tun und können. Die haben auch sehr früh damit angefangen, weil sie erkannt haben, wo das hingeht. Der Normal-User kann es nicht. Deswegen war es ja sehr, sehr gut, dass beispielsweise letztes Jahr diese Datenschutzgrundverordnung von der EU in Kraft getreten ist, die auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
Wobei viele sagen, wie lästig, ich muss ständig auf eine OK-Taste klicken.
Ja,
und
wie lästig, aber durchaus sinnvoll. Meiner Meinung nach müsste sie eigentlich noch strenger sein in einigen Dingen. Da regen sich dann wieder natürlich Unternehmen auf, das sei irgendwie alles Bevormundung und zu umständlich und so weiter und so fort. Aber langfristig macht es für uns auf jeden Fall Sinn, so etwas zu machen für eine offene, freie Gesellschaft zumindest.
Ich habe kürzlich gelesen von einem Protest südkoreanischer Frauen, die völlig zu Recht sich beschwert haben wegen Mikrokameras, die überall filmen, zum Beispiel auf Toiletten, in Umkleiden. Die Bilder landen dann im Netz. So was Gruseliges beschränkt sich sicher nicht nur auf Korea. Was kann eine Gesellschaft gegen eine solche Bedrohung tun?
Ausreichend Strafen dafür verhängen, Sanktionen, wenn es denn erwischt wird. Und ich glaube, ein nicht unwesentlicher Bestandteil, wenn solche Regelungen eingeführt werden, ist, dass die Leute halt auch wieder darüber diskutieren, dass ein Bewusstsein geschaffen wird, dass erkannt wird, ja, da ist einfach nicht alles in Ordnung, auch wenn wir vielleicht da so hineingewachsen sind und uns an ein paar Dinge gewöhnt haben. Das heißt ja noch lange nicht, dass sie deswegen in Ordnung sind und dass man sie nicht auch wieder rückgängig machen kann oder verbieten kann. Wir haben über hunderte, wenn nicht tausende Jahre Sklaverei als akzeptiertes Geschäftsmodell gehabt in unseren Gesellschaften und dann irgendwann haben wir gesagt, nee, eigentlich geht gar nicht und haben Schluss damit gemacht. Und das könnte man hier genauso bei diversen Dingen. Man muss es nur konsequent genug tun.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben schon geredet über Stromausfall in Ihrem Durchbruchswerk Blackout, über Datenmissbrauch in Ihrem Buch Zero. Im neuen Buch Gier geht es um wirtschaftlichen Zusammenbruch. Haben Sie schon ein nächstes Thriller-Thema im Kopf?
Ich bin an ein paar Themen dran. Wie vorher schon erzählt, habe ich ja immer so parallel ein paar Dinge laufen und genau weiß ich das jetzt noch nicht.
Was könnte das ungefähr sein? Welche Bereiche spielen?
Ich weiß es wirklich nicht. Das kann so breit sein. Und wie gesagt, bei Gier hatte ich eigentlich zum Klimawandel beispielsweise recherchiert. Aber zudem ist eigentlich alles erzählt und schon seit 20 Jahren alles erzählt. Da wüsste ich momentan auch nicht so richtig, wo da die Mark-Elsberg-Variante oder der Mark-Elsberg-Blickwinkel drauf sein sollte. Kann aber auch in ganz andere Richtungen gehen, dadurch, dass ich ein sehr breit gefächere Interessen habe.
Mhm. Natur ist ja auch ein großes Thema. Ich denke an Frank Schätzing und dessen Betrachtungen so im Hinblick auf Naturkatastrophen. Sehen Sie da irgendwie Parallelen oder gibt es möglicherweise sogar einen Austausch? Haben Sie ihn mal kennengelernt?
Nee, noch nicht leider. Das fände ich ja mal spannend, irgendwie sich persönlich auszutauschen, weil Schätzing natürlich mit seinem Schwarm ja eine großartige Vorlage geliefert hat im deutschsprachigen Raum und vor allem
also auch schon Tsunamis, ne? Anfang der Nullerjahre, Tsunamis, ja, genau. Und kurz nachdem das Buch veröffentlicht wurde, gab es den großen Tsunami in Südostasien.
2004, 2005 war das dann.
Ja, Weihnachten 2004,
Naja, die Naturkatastrophen, das ist auch immer so, ich meine, das ist, was Schätzing ja macht, da sind so Naturkatastrophen zwar drinnen, aber in Wirklichkeit geht es ja auch um ganz viel anderes noch. Also ich fände es jetzt nicht interessant, einfach die Geschichte erzählen, abgesehen davon, dass das alles schon erzählt wurde, die Meteore, die Stürme, die weiß der Teufel was alles, Fluten und so. Da gibt es ja auch die Blockbuster-Movies zu all diesen Dingen.
Apropos Blockbuster, als ich Gier gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich ein Pflichtverfilmungsthema.
Als Thema ja, wobei...
Also nicht nur das Thema, sondern natürlich auch das Buch.
Ja, wir überlegen gerade, wie man das gut hinkriegt, weil letztendlich diese Bauernfabel, die eine zentrale Rolle spielt, die vorzustellen filmisch, wird durchaus eine Herausforderung. Also die klassischen
Also die Bauernfabel müssen wir kurz erklären, das ist sozusagen eine wirtschaftstheoretische Abhandlung, wie man mit intelligenter Teilerei den Wohlstand von allen mehren kann, wenn ich es mal so zusammenfassen darf.
Die als
aber schwierig verfilmbar offenbar.
Nein, nicht schwierig. Man müsste sich nur Gedanken machen, wie man es macht. Das wäre quasi, wären das wahrscheinlich so kleine Filmchen im Film oder wie auch immer. Das sind wir jetzt gerade erst ganz am Anfang, da mal ein bisschen zu hirnen.
Bin sehr gespannt. Marc Elsberg war Leutegast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Ich danke Ihnen sehr und habe zum Schluss ein kleines Geschenk. Sie haben ja so viele Themen, die irgendwie... Ja, im Bereich schlechte Laune
sind. Ach, jetzt hör mal auf.
Apokalypse, Untergang. Und ich habe Ihnen mitgebracht ein Paket gute Laune Drops. Also, wenn Sie sich von den Szenarien, die Sie selber aufstellen, irgendwie mal runtergezogen fühlen, die helfen vielleicht.
Man würde es ja nicht glauben, aber ich bin ein Optimist.
Ehrlich gesagt, Sie wirken auch nicht wie ein Pessimist. Nee.
Und wir kriegen das schon hin.
Na, bitte mit diesem optimistischen Schlusswort beenden wir die Sendung und Gier. Das Buch, das neue Ende Februar erschienen von Marc Elsberg. Also Denkanstöße liefert es zuhauf. Das steht mal fest. Herzlichen Dank. Alles Gute.
Danke für die Einladung.